Auf dem Manuskript habt ihr die Gebote gefunden, die ersten Verse aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Und ich lese diese Verse 2 bis 7 noch einmal vor. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis ins dritte und in die vierte Generation. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch an seinen Nachkommen Liebe und Treue und das über tausende von Generationen hin. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird jeden bestrafen, der das tut. Wenn ich in den Gottesdienstsaal hineinfrage, die Männer fragen, na, wie heißt denn deine Angebetete? Dann fällt euch hoffentlich ein Name ein. Bei dieser Frage wissen wir sofort, worum es geht. Wer ist denn deine Angebetete? Um die Liebste geht es. Um die Frau deiner Träume. Um die Frau, die alle deine Gedanken auf sich lenkt. Bei der Formulierung die Angebetete oder beim männlichen Pendant, das heißt dann, wer ist denn dein, ihr Frauen, Göttergatte? Und ich hoffe, auch dazu fällt euch ein Name ein. Bei diesen beiden Formulierungen, eben die Angebetete oder der Göttergatte, schwingt immer auch ein Hauch von Spott mit und deswegen habt ihr auch gelacht. Nur das Wichtigste beten wir an. Und bei aller Liebe, kein Mann ist ein Gott. Luthers Definition des Wortes Gott finden wir im großen Katechismus und das habe ich euch mitgebracht. Ihr könnt das auf der Folie mitlesen. Luther hat ja wir sind ja im Lutherjahr, in dem wir uns befinden und er hat ja einer seiner bekanntesten Schriften, den großen Katechismus, geschrieben. Und da geht es auch um die 10 Gebote. Jedes einzelne der 10 Gebote hat er sich da angeschaut und dazu etwas geschrieben. Und da lesen wir also, was heißt einen Gott haben oder was ist Gott? Antwort: Ein Gott heißet das, dazu man sich versehen soll, alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten. Also mit anderen Worten, wo man alles Gute sucht und von dem man alles Gute erwartet. Also, dass einen Gott haben nichts anderes ist, als ihm von Herzen trauen und glauben. Wie ich oft gesagt habe, dass allein das Vertrauen und Glauben des Herzens beides macht, Gott und Abgott. Denn die zwei gehören zusammen, Glaube und Gott. Worauf du nun dein Herz hängest und verlässest, das ist eigentlich dein Gott. Von dem Kirchenvater Augustinus, der im 4. Jahrhundert nach Christus lebte, stammt das Wort, unsere Seele, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Und also beschreibt damit Augustinus, dass es im Menschen ein Bedürfnis gibt, das Göttliche zu suchen. Und das suchen manche Menschen oder viele Menschen in den unterschiedlichsten Religionen dieser Welt. Und wir als Christen haben es in dem Christus gefunden, diese Begegnung mit Gott, dem Vater im Himmel. Das haben wir eben in dem Einleitungsvers gehört. Woran erkennen wir oder worin sehen wir Gott, wie er ist, in dem Bilde, in dem Abbild, in dem Leben Jesu Christi? Das Bedürfnis also anzubeten haben wir, weil wir auf Gott hin geschaffen sind. Und deswegen streben die Menschen, Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen dieser Welt nach einem Gott hin. und suchen das Übernatürliche, suchen die Begegnung mit dem Himmlischen. Und weil wir in der Not Zuflucht und alles Gute suchen. Bei der Angebeteten, um auf euch, liebe Frauen, nochmal zurückzukommen, finden wir sicher manch Gutes, aber alle Zuflucht und alles Gute, ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Und mit den Göttergarten ist es genauso. Wir finden bei ihnen Zuflucht und manch Gutes, aber doch nicht alles und total. Mit anderen Worten, wenn wir dort das Gute suchen, wenn wir also dort schwach werden, dann suchen wir an der falschen Stelle. Und das ist das, was Martin Luther mit diesem Wort, mit dieser etwas komplizierten Ausführung ausdrücken wollte. Also da ist dein Gott, da wo du alle Zuflucht und Hilfe suchst. Denn die zwei gehören zusammen, Glaube und Gott. Und woran du nun dein Herz hängst und dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Und deswegen werden wir auch so vielfach enttäuscht, wo wir uns Götter und Götzen oder dergleichen suchen. Weil diesen Lebenshunger in uns, der nicht gestillt wird in dem, was wir hier auf der Erde vorfinden, bei Menschen oder in Gütern. Wo du schwach wirst, woran du dich hängst, woran du festklebst, wovon du nicht lassen möchtest, da ist dein Gott zu finden. Und da verkehrt sich der Wunsch und die Sehnsucht nach etwas zum Götzen. Und das kann im Prinzip in unserem Leben alles werden, was uns überbedeutsam und wichtig wird. Warum steht dieses Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen? Und warum steht dieses Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen? Warum stehen überhaupt diese Gebote, die 10 Gebote, in der Bibel im 2. Buch Mose? Nun, ganz interessant, ihr findet das auf euren Blättern, ist der Eingangsvers. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Das ist im Grunde die Präambel, die Überschrift über den 10 Geboten. Das erste der 10 Gebote beginnt also mit einer Erinnerung, die zugleich eine Botschaft ist, nämlich, ich bin der Herr, dein Gott. Aber nicht irgendein Herr und Gott, sondern der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft herausgeführt hat. Mit anderen Worten, ich bin der Gott der Befreiung. Ich bin der Gott, der Befreiung bringt. Ich bin der Gott, dem daran liegt, dass du frei bist und keinen anderen Herrn und keinen anderen Herrschern untertan. Und deshalb sollst du keine anderen Götter neben mir haben, denn die bringen dich unter ein Diktat. Die schaffen nicht Freiheit, sondern sie nehmen dir Freiheit. Die Befreiung seines Volkes Israel ist das Motiv, ist der Grundstein, ist das Urdatum der Gebote Gottes für sein Volk und damit auch das Urdatum der Gebote, der 10 Gebote, die Gott allen Menschen gegeben hat. Für die Juden und die Christen sind die 10 Gebote deshalb keine Plage, sondern eine Gnade Gottes. Und das ist zum Verstehen der Bibel und der Gebote der Bibel ganz wesentlich. Keine Plage, keine Last, die uns aufgelegt wird, sondern eine Gnade Gottes. Und deswegen hat Israel, das Volk Israel im Alten Testament, auch immer die Gebote gefeiert. Wir hörten eben von diesen religiösen Festen. Die Gebote also kein Lebenshindernis, sondern sie sind eine Lebenshilfe. Lesen wir dann in den Gebotetafeln weiter. Du sollst dir kein Gottesbild machen und nicht vor anderen Göttern dich niederwerfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, so heißt es eigentlich. Und hier im Text heißt es ein leidenschaftlich liebender Gott. Nun, das ist eine Interpretation, aber eine zutreffende von diesem eifernden Gott. Wer Luther liest, liest eifernder Gott, und mancher denkt, Mensch, das ist aber nun keine Charaktereigenschaft, die ich so prickelnd finde. Also deine prickelnde Partnerin, ich weiß nicht, oder der ewig eifersüchtige Ehemann, ist er nun nicht so prickelnd, so toll. Und jetzt auch noch Gott eifersüchtig? Nein, danke. Deswegen ist diese Übertragung, ein leidenschaftlich liebender Gott, ganz zutreffend. Denn es geht diesem Gott um etwas. Er ist mit Leidenschaft dabei, mit ganzem Herzen, könnten wir sagen. Du sollst dir kein Gottesbild machen und dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Hier wird deutlich, Gottes Eifersucht hat mit einem Monopolschutz nichts zu tun. Das ist nicht das Anliegen dieses Gebot. Es geht nicht um einen Monopolschutz, sondern es geht Gott mit diesem Gebot um dich, um mich, um uns Menschen. Es geht wiederum darum, dass du deine Freiheit behältst. Und dafür eifert Gott. Dafür setzt er sich mit leidenschaftlicher Liebe ein. Hier will er nichts von sehen, dass du dich anderen Göttern unterwirfst, dass du dich von anderen Menschen knechten lässt oder von irgendwelchen Ideologien. Das will er nicht sehen, das will er nicht dulden. Da ist er eifersüchtig, da ist er entbrannt in Liebe und in Engagement. All das, was deine Freiheit einschränkt und in Form von irgendwelchen Götzen beschränkt. Denn unser Gott und Vater Jesu Christi ist der, der in die Freiheit führt. Und dazu gibt er seine Gebote. Nochmal der Vers 2, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich herausgeführt aus der Knechtschaft und deswegen gebe ich dir 10 Gebote. Aber was hat es jetzt mit diesem Gebot, diesem zweiten auf sich, du sollst dir kein Bild anfertigen? Es wurde ja schon erwähnt, dass in diesem Raum wenig Bilder hängen, bis gar nicht, sehr nüchtern, reformierte Theologie. In der reformierten Kirche ist das zweite Gebot, du sollst dir keine Bilder machen, ein ganz wichtiges gewesen, weil man damals empfand in der Zeit der Reformation, dass also die christlichen Kirchen völlig überladen wären mit Bildern und mit Abbildern. Und dagegen empörte man sich in Teilen der Reformation und so kam es zu dem berühmt-berüchtigten Bildersturm. Also die sich für erweckt hielten, rannten in die Kirchen rein, rissen alle Bilder von den Wänden und verbrannten sie. Dazu die Kruzifixe und anderes. Martin Luther erlebte das mit Schrecken und deswegen hat er dieses zweite Gebot in seinem Katechismus geflissentlich weggelassen. Und deswegen ist die Zählung seiner 10 Gebote auch eine andere, als wir sie haben. Er teilt das 10. Gebot in 2 Gebote, dann kommt er wieder bei 10 raus. Also ein ziemlich kreativer Umgang, aber geboren aus einem ganz wichtigen Anliegen. Luther stellte sich also gegen den Bildersturm und außerdem, das war sein zweiter Grund, weshalb er auf dieses Gebot nicht näher eingegangen ist, sondern unter das erste zusammenfasst, das ist, dass er sagt, wir als Christen, wir machen uns doch gar keine Götzenbilder mehr. Also wer von euch hat sich schon mal einen Götzen gezimmert und hat den dann auf den Sockel gestellt und gesagt, du bist mein Gott? Das gab es im Mittelalter auch schon nicht und deswegen sagt der Luther, dieses Bild ist für uns gar nicht mehr so relevant. Und trotzdem kommt ja niemand ohne ein Gottesbild aus. Und wenn es nur der Gedanke von dem ist, was wir ablehnen. Auch wenn wir etwas ablehnen, verbinden wir ja irgendeine Vorstellung, irgendein Bild damit, sonst kann man sich davon ja gar nicht distanzieren. Wir brauchen also Bilder, um etwas zu bejahen oder etwas abzulehnen. Und deswegen wendet sich dieses Gebot, liebe Sigrid, nicht gegen dein Bild. Du kannst es beruhigt mit nach Hause nehmen. Alles ist in Ordnung. Denn die Bilder, die Bibel selber, das hast du gesagt, verwendet ja ganz viele Bilder, um auszudrücken, wer Gott ist, mit dem wir es zu tun haben. Und bei genauerem Hinsehen stellen wir dann fest, es sind Bilder, die uns zeigen, wer Gott nicht abstrakt ist, darum kümmert sich mehr die Philosophie. Also nicht die Frage, wer ist Gott im abstrakten, philosophischen Sinne, sondern wer ist Gott für mich, wer ist Gott für dich und worin besteht seine Beziehung zu dir? Und das kann man eben am allerbesten mit Bildern ausdrücken, wenn wir zum Beispiel lesen, Gott ist ein Fels, ist mir ein Fels. Das Bild versteht jeder. Ah, so ein Fels, der ist dauerhaft, der hat Bestand, der wird nicht gleich von jedem Wind umgeblasen. Und ein anderes Bild, Gott ist wie ein Hirte, also einer, der fürsorgt, der Acht gibt, der auf grüne Auen, Weiden führt, der es also dafür sorgt, dass es mir richtig gut geht. Oder Gott ist für mich wie eine Burg, also ein Zufluchtsort. Er ist Licht, also etwas, was mich erhellt, was Dunkelheit in mir aufbricht, was mir den Weg erleuchtet, der vor mir liegt. Er ist mein König, er ist mein Richter. Wir wählen ja heute, also nochmal der Aufruf, das ist aber jetzt wirklich der letzte für heute. Und ich fand es ganz interessant, dass die etablierten Parteien doch den Gottesbezug alle im Grundgesetz stehen lassen wollen. Und das hat einen tiefen Grund, das könnt ihr in dem Wahl-O-Mat, das ist jetzt wirklich der letzte Werbeblock, da könnt ihr das nachlesen. Und da wird nämlich beschrieben, dass dies ja ganz wesentlich aus unserer Tradition oder aus unserer Schreckenserinnerung herrührt, dass eben im Dritten Reich ein anderer Herr sich Führer nennen ließ. Und wo uns das hingeführt hat, haben wir alle miterlebt. Und deswegen sind wir gleichermaßen erschrocken, wenn wir jetzt in der Türkei oder im Iran auch Führer sehen, die sich genauso nennen lassen von ihrem Volk. Führer. Genau deswegen soll der Gottesbezug also im Grundgesetz bleiben, um uns daran zu erinnern, dass nicht wieder. Es ist nicht gut, wenn sich Menschen als letzte Herrschaftsinstanz über andere setzen. Es ist auch nicht gut, wenn das einzelne Gruppen über andere Gruppen tun. Mit diesem Hinweis auf Gott ist jetzt aber nicht unbedingt nur der christliche Glaube gemeint. Und das kann ja auch in einem säkularen Staat so auch nicht sein. Du sollst dir kein Bildnis machen, du sollst keinen haben, der über dich herrscht, denn das führt dich in die Unfreiheit. Die Bilder, die wir uns von Gott machen, drücken eine Beziehung aus, die wir zu ihm haben. Und dabei ist uns das eine näher als das andere. Gott passt nie in ein Bild nur hinein. Es zeigt immer nur einen Teilaspekt seines Wesens und seines Handelns. Die Bilder in der Bibel also ergänzen sich auch. Wir könnten nie sagen, so ist Gott und nur so. Er ist nur Hirte, er ist nur Fels, er ist nur Richter. Das eben nicht. Die Bilder der Bibel ergänzen sich. Der Gott, der mir heute als Löwe begegnet, auch das ein biblisches Bild für Gott, der Gott, der mir heute als Löwe begegnet, begegnet mir morgen vielleicht als Lamm. Auch ein Bild für ihn. Der Gott, den ich gestern vielleicht noch in gefühlter Verlassenheit mit den Worten des Propheten Jeremia als trügerischen Bach empfand und bezeichnet habe, ist mir heute mein Erlöser aus dunkler Nacht. Die Bilder, die die Bibel für Gott verwendet, halten in der Schwebe, wie er sich in unserem Leben zeigt. Und unser Leben ist eben unterschiedlich, mal so, mal anders. Gott ist ein Gott für jede Lebenslage und nicht nur für die besonderen, nicht nur für die besonders tiefen und nicht für die besonders hohen. Das heißt, Gott steht uns nicht zur Verfügung, wie wir ihn gerne hätten, sondern so, wie es sein Name Jahwe sagt. Ich bin, der ich bin. Ich bin der, ich bin da. Das lässt vieles offen, aber eins ist gewiss. Ich bin, der Bleibende, der Beständige und ich bin da für dich. Und das bringt mich zum Letzten. Wie missbrauchen wir denn nun den Namen Gottes? Missbrauch Gottes, was soll das denn sein? Das Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen müssen, und das überrascht euch jetzt vielleicht, vor allem fremde Menschen hören. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Viele Christen erregen sich darüber, wenn andere sagen, mein Gott oder oh Jesus oder sowas. Aber zunächst ist dieses Wort erstmal an die glaubende Gemeinde, nämlich das Volk Israel, gerichtet. Und so schlicht ist dieses Gebot nicht gemeint. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Ich sage, das müssen vor allem die frommen Menschen hören, also du und ich, sofern du dich für fromm hältst. Denn das Verbot, den Namen Gottes zu missbrauchen, steht erstrangig dem Versuch entgegen, Gott vor den Karren unserer Glaubensinteressen zu spannen. Das ist gemeint, darum geht's. Wir sollen Gott nicht vor den Karren unserer Glaubensinteressen spannen. Und das kommt in der Bibel vielfach vor bei den falschen Propheten, die sagen, wir sagen euch mal an, wie die Zeit wird, total glorreich, alles super, macht euch keine Sorgen, denn wir wissen es, wir sind mit Gott ganz eng verbunden. Falsche Propheten, immer wieder ein Thema. Oder herrschsüchtige Könige, die sich eben als Richter aufführten, als ungerechte Richter, die Herrschaft ausübten über ihr Volk. Und das alles begründeten mit ihrem Verständnis des Glaubens und Gottes in persona oder in ihrem Amt. Wir lesen in der Bibel von den selbstsüchtigen Hirten, die nur sich selber weiden, aber das Schwache nicht betreuen, nicht ansehen, und immer Gründe, auch religiöse Gründe für das finden, was sie da tun. Jesus selber spricht von den Wölfen im Schafspelz. Wir verstehen, die Versuchung ist groß, unter Zuhilfenahme des Gottesnamens sein eigen Ding zu machen. Und ich nenne mal ein paar Beispiele dafür, wie das so aussehen kann, Gott zu seinem eigen Ding machen. Wenn Gott zum Beispiel zum Accessoire für Übergangsfeste wird, weil es so Tradition ist oder so schick oder so romantisch ist. Mit Gott hast du eigentlich gar nichts zu tun, aber zu diesen Übergangsfesten, da karren wir den ran. Denn wir lieben den kirchlichen Zauber und ein wenig von Gott zu plaudern, schadet ja nicht. Oder wenn Gott uns nur segnen darf, nur das segnen darf, was wir tun und wollen, statt dass wir tun, was er will. Das sind diese fraglosen Pläne, die wir ihm unterbreiten und sagen, ist doch eine super Idee von mir, jetzt gib mal deinen Segen dazu. Oder wenn Gemeinde mehr nach Erfolg und Ansehen strebt und Ausschau hält, als sich überlegen, was die Begründung für unser Handeln ist. Dann beginnen wir uns selber anzubeten, wenn es uns um unseren Erfolg geht. Und wie spürt man das am besten, ob man so tickt? Das spürt man am besten im neidigen Blick auf andere. Der neidische Blick offenbart uns, was uns selber das Wichtigste ist. Aber für den Auftrag, nach dem wir fragen sollen, den Auftrag auch für unsere Gemeinde hier in Körne, für diesen Auftrag ist Erfolg nicht der Maßstab, sondern eben, was ist unser Auftrag? Was sollen wir tun? Mit großem Zuspruch oder weniger großem Zuspruch? Wo können wir Gottes Namen missbrauchen, wenn Spiritualität vornehmlich der eigenen Wellness dient? Dann machen wir Gott zum Mittel des Zwecks persönlichen Wohlempfindens. Aber ihr Lieben, zum Wohlfühlen braucht man wahrhaft keine Religion. Dazu genügt im Grunde jede beliebige Religion, aber dazu genügt auch ein schickes Fitnesscenter, ein guter Kinofilm oder sonst irgendwas, das Leben in der Natur. Wenn wir Gott suchen, dann ihn zu ehren, ihm Liebe zu zeigen, nicht der eigenen Wellness zuliebe. Gott missbrauchen wir, wenn sich unsere Gebete ausschließlich um uns selbst drehen und nicht mehr die Fürbitte für andere mit einschließt, wenn es immer nur geht um mich, um mich, um mich, um mich. Und das Gegenteil dessen ist, dass wir eben auch an andere denken, für sie beten und mit ihnen teilen. Gott wird fromm missbraucht, wenn Gott stets erbaulich sein soll, aber nicht mehr Herr sein darf in unserem Leben. Wenn wir also das Horchen vergessen, das Horchen auf das, was er uns zu sagen hat, und darüber zum Hören kommen, zum Folgen dessen, was wir erkannt haben, was wir tun oder was wir eben lassen sollen. Und zum Schluss, Gott missbrauchen wir, und das ist leider ziemlich viel in der Kirche, in den christlichen Kirchen, aber anderen Religionen genauso anzutreffen. Wir missbrauchen Gott, wenn Menschen über andere Menschen im Namen Gottes Macht und Gewalt ausüben. Und gut, wir denken da sofort an, allermeist auf jeden Fall, wenn es um Macht und Missbrauch der Religion geht im Namen des Islam. Aber was hat das mit uns zu tun, mit uns Christen? Wo missbrauchen wir andere Menschen im Namen Gottes? Ich glaube immer da, wo wir andere Menschen, den Nächsten, also unserer Macht und Gewalt aussetzen. Wenn also unser Wille und Vorhaben wir ausgeben als Gottes Wille und Vorhaben. Wenn wir über den anderen schon immer wissen, was ihm zu sagen ist und wenn wir dann ganz flugs den Herrn Jesus noch mit hineintragen und sagen, der sieht das übrigens auch so. Woher weißt du das? Seien wir vorsichtig damit, über das Leben anderer Menschen zu urteilen. Seien wir ganz zurückhaltend damit, Menschen im Namen Gottes, unserer Macht, unseren Gedanken, unseren Unternehmungen, unseren Vorstellungen und unseren Eigenzielen zu unterwerfen. Also, zusammenfassend, Missbrauch Gottes findet immer da statt, wo wir es am wenigsten vermuten. Nämlich da, wo wir mit dem heiligen Gott umgehen und ihn quasi in die eigene Tasche stecken, zum Eigennutzen und Vorteil, wo wir ihm nicht die Ehre geben, sondern die eigene nur noch suchen.